NDR Kultur. Glaubenssachen.
Des Kaisers neuer Glaube. Das Konzil von Nicäa vor 1700 Jahren. Eine Sendung von Christian Feldmann.
Credo in unum Deum, et in unum Dominum Jesum Christum. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.
Arnold Stadler, preisgekrönter Schriftsteller, ein Poet, der seinen christlichen Background nicht verleugnet, erzählte einmal, diese Zeilen aus der katholischen Liturgie hätten ihn als Kind wegen ihres schönen Klangs schon völlig beeindruckt, bevor er sie überhaupt verstehen konnte. Begeistert habe er sie mitgebetet und mitgesungen.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.
Der Poet hat recht. Wo es noch einen lateinischen Sonntagsgottesdienst gibt, gehen einem diese feierlichen, vokalreichen Textblöcke des Glaubensbekenntnisses immer noch ins Ohr. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahres Wort vom wahren Gott. Man sagt oder singt das allerdings in der Regel ziemlich gedankenlos. Kein Mensch denkt mehr daran, wie erbittert in der Frühzeit des Christentums um solche Formulierungen gerungen wurde. Exakt 1700 Jahre ist es her, dass Bischöfe, Klostervorsteher, Theologen, ja ein leibhaftiger römischer Kaiser wochenlang darüber diskutierten und stritten, was genau im ersten verbindlichen Glaubensbekenntnis der Christenheit stehen sollte. Es war das erste ökumenische Konzil, die erste Versammlung, welche die ganze christliche Welt repräsentieren sollte. Und es waren die allerersten Lehrentscheidungen, die nicht mehr nur von einem Ortsbischof oder einer lokalen Synode getroffen wurden. Katholiken, Orthodoxe und die allermeisten protestantischen Kirchen erkennen das Bekenntnis von Nicäa bis heute als Basis ihres gemeinsamen Glaubens an. Am 20. Mai 325, genau vor 1700 Jahren, soll Kaiser Konstantin dieses Konzil eröffnet haben. Soll. Denn hier beginnen schon die Probleme und Ungereimtheiten. Die Akten von Nicäa sind uns nicht erhalten. Und die wenigen Berichte einzelner Konzilsteilnehmer sind von unterschiedlichen Interessen geleitet und alles andere als objektiv. Die Quellenlage ist grottenschlecht. Nicht nur, wann die Versammlung exakt eröffnet wurde und wie lange sie dauerte, ist unklar. Auch die Zahl der Konzilsteilnehmer, der sogenannten Väter. 318 seien es gewesen, notieren mehrere Kirchenschriftsteller Jahre später. Eine typische Symbolzahl, wie man das damals liebte. Mit 318 Knechten ist Abraham nach dem biblischen Bericht in den Krieg gezogen, um seinen von bösen Königen gefangenen Neffen Lot zu befreien. Jüdische Kommentatoren sahen in diesen 318 wackeren Kriegsleuten die Zeugen von Abrahams Bund mit Gott. In Wirklichkeit, so die Forschung, waren auf dem Konzil von Nicäa wohl um die 200 Bischöfe versammelt. In ihrem Umkreis zahlreiche theologische Berater, Dienstpersonal, interessierte Laienchristen aus Stadt und Umgebung. Besser sind wir über die Vorgeschichte orientiert. Die Christen mussten sich plötzlich nicht mehr verstecken. Die letzte schlimme Verfolgung unter Kaiser Diokletian war erst wenige Jahre her. In Nicäa waren Opfer dieser Menschenjagd dabei, wie der greise ägyptische Bischof Paphnutius, dem man ein Auge ausgestochen hatte. Nun hatte die römische Staatsmacht in Gestalt von Konstantin und seinem Mitkaiser Licinius die christliche Religion als gleichberechtigt anerkannt. Die Christen waren endlich frei von äußeren Bedrängnissen. Dafür traten innere Konflikte in den Vordergrund. Die intellektuelle Auseinandersetzung mit der heidnischen Umwelt zwang zu eindeutigen Aussagen. Wie sollte man mit denen umgehen, die in der Verfolgungszeit schwach geworden waren? Wie sollte aus den vielen kleinen Christentümern in den Städten und Regionen mit ihren unterschiedlichen Prägungen und Bibelauslegungen eine geschlossene Kirche mit einem klaren Bekenntnis werden? Und wie viel Einheit war überhaupt erwünscht? Was heute als eiserner Kern des Christenglaubens erscheint, befand sich damals häufig noch im Stadium der offenen Debatte. Zum Beispiel die Vorstellung vom dreifaltigen Gott. Wer sich Christ nannte, glaubte natürlich an den einen Gott, den man als himmlischen Vater, als Jesus Christus, als Heiligen Geist erfuhr. Aber in welchen Beziehungen standen diese drei Personen? ein Begriff, der aus der Philosophie kam und noch gar nicht so klar war, zueinander. Antiochia in der heutigen Türkei war eine Weltstadt und das Zentrum einer blühenden Christengemeinde. Ihr einflussreichster Theologe war Anfang des 4. Jahrhunderts der Diakon Athanasius. Später wurde er Bischof, heute gilt er als Kirchenvater. Ein sehr auf Ordnung und Eindeutigkeit bedachter Glaubensverkünder, nicht für Kompromisse zu haben, unerbittlich in seinen Festlegungen, allerdings auch mitreißend in seiner Liebe zu Jesus Christus. Ein Zitat aus seinen Predigten verdeutlicht das.
Gott wurde zu dem, was wir sind, damit er uns zu dem machen kann, was er ist.
Alexandria in Ägypten war ebenfalls eine Weltstadt. Ebenfalls am Mittelmeer gelegen, berühmt durch seine riesige Bibliothek. Hier wirkte der hochbegabte Priester Arius, der mehr als einmal mit seinem Bischof Probleme bekam und nach Palästina flüchten musste. Warum? Für Arius ging nichts über das glasklare Bekenntnis zum Monotheismus. Der Glaube an den einen Gott, der nicht durch irgendwelche mystischen Spekulationen über die Rolle Jesu Christi verwässert werden durfte. Deshalb plädierte Arius dafür, Christus als Geschöpf zu bezeichnen, wenn auch als ausgesprochen bevorzugtes Geschöpf. Der Vater im Himmel, Gott allein. Jesus Christus lediglich ein Teil seiner Schöpfung. Der Priester Arius achtete bei seinen biblisch fundierten, aber auch von platonischer und neuplatonischer Philosophie beeinflussten Aussagen durchaus darauf, dass sie nicht aus dem Grundkonsens damaliger Theologie herausfielen. Von Gott als Vater könne man zwar nur sprechen, wenn der Sohn aus ihm hervorgegangen sei. Der Sohn kann also nicht gleichzeitig mit dem Vater in die Welt getreten sein, komplett eines Wesens mit ihm. Aber dieses Hervorgehen des Sohnes aus dem Vater ist vor aller Zeit erfolgt, sozusagen zeitlos, ganz anders als bei allen anderen Geschöpfen. Christus ist tatsächlich Gott. Aber sein Gottheitsstatus, um es einmal so auszudrücken, ist von dem des Vaters unterschieden. Arius drückt es so aus.
Gott hat ihn gezeugt in Wahrheit, ins Dasein gerufen durch seinen eigenen Willen, als unveränderlichen und unwandelbaren, als ein vollkommenes Geschöpf Gottes, nicht wie eines der anderen Geschöpfe.
Die Frage drängt sich auf, ob Arius wirklich ein Arianer war, ein Ketzer. Ob ihn seine Gegner nicht bewusst missverstehen wollten, als sie ihn auf einer Synode in Antiochia 324 verurteilten. Hatte Athanasius, der wie besessen gegen Arius zu Felde zog, nicht selbst geschrieben?
Nicht immer war Gott Vater, sondern es gab eine Zeit, als Gott nicht Vater war. Nicht immer war das Wort Gottes, sondern es wurde aus nichts. Der Sohn ist Geschöpf und Werk, eines der gemachten und gewordenen Dinge.
Ging der scheinbar so korrekte Athanasius damit nicht einen Schritt zurück hinter Arius, der den Sohn stets als ein Geschöpf nicht wie alle anderen qualifizierte? Jedenfalls waren die Christen am Mittelmeer zutiefst entzweit. Weil die Synode in Antiochia, bei der Arius auf der Strecke blieb, auch keine Beruhigung brachte, entschloss sich Kaiser Konstantin einzugreifen. Den zankenden Parteien schrieb er, ihr Zwist sei
pöbelhaft und eher unvernünftigen Kindern angemessen, als es sich für den Verstand von Priestern und verständigen Männern schickt.
Der Brief des Kaisers liegt wieder einmal nur fragmentarisch vor. Er scheint wenig genützt zu haben. Wenige Monate später rief Konstantin jedenfalls als letztes Mittel rund 800 Bischöfe aus dem ganzen Römischen Reich zu einem Konzil zusammen, mit einem honigsüßen Schreiben und dem Angebot, alle Reisekosten zu übernehmen.
Es scheint uns gut, dass sie sich in Nicäa versammeln, sowohl wegen der Bischöfe, die aus Italia und den übrigen Gegenden Europas kommen, als auch wegen der guten Luft und damit ich als Augenzeuge und Teilnehmer dem Geschehen nahe sei. Gott möge euch bewahren, liebe Brüder.
Doch der Weg aus den entfernten Provinzen nach Nicäa war weit. Und am Ende befanden sich unter den circa 200 Bischöfen, die tatsächlich kamen, nur 5 aus der westlichen Reichshälfte. 2 Legaten des Papstes, einer aus Karthago, nicht zu vergessen Ossius von Cordoba, der sowohl mit dem Papst als auch mit dem Kaiser auf vertrautem Fuß stand. Statt des ursprünglich angedachten Ankyra hatte Konstantin Nicäa als seinen Sommersitz gewählt, nahe Konstantinopel-Istanbul, idyllisch an einem Binnensee gelegen. Denn in Nicäa war er der Versammlung näher Und der Bischof von Ancyra war ein fanatischer Anti-Arianer. Der Kaiser wollte aber das Heft in der Hand behalten und die Rolle des vermittelnden Schiedsrichters spielen. Nicht alle Bischöfe werden begeistert davon gewesen sein. Ein noch ungetaufter Laie, den man noch nicht genug kannte, als Präsident und Moderator einer Klerikerversammlung, die über die tiefsten Glaubensfragen entscheiden sollte? Aber was wäre die Alternative gewesen? Ein Bischof oder eine Gruppe von Bischöfen als Versammlungsleiter? Fast alle waren Partei, standen auf der Seite des schillernden Arius, das war die Mehrheit, oder der konservativen Fraktion um Athanasius. Und man musste Konstantin zugutehalten, dass er kein fachtheologisches Interesse an irgendwelchen Dogmen heuchelte, sondern seine wahren Motive ehrlich aussprach.
Mein Ziel war es, die unterschiedlichen Urteile unter allen Nationen, welche die Gottheit verehren, in einen Zustand der beschlossenen Einheit zu bringen und den gesunden Ton im Weltsystem wiederherzustellen.
Also eher ein politisches als ein philosophisch-theologisches Ziel. Die vielfältig bedrohte Reichseinheit sollte befestigt werden. Man darf nicht vergessen, dass der anscheinend so großmächtige Kaiser erst ein Jahr vor dem Start des Konzils seinen Mitregenten und Rivalen Licinius ausgeschaltet hatte und Alleinherrscher geworden war. Im Osten war er noch nicht gut vernetzt. An den Reichsgrenzen standen immer irgendwelche Feinde. Ein Krieg mit Persien drohte. Und die vielen unterschiedlichen Christengemeinden und Christenfraktionen ließen sich bisher nur schlecht kontrollieren. Skeptiker sagen bis heute, und mittlerweile deutlicher als früher, in Nicea sei das problematische Bündnis von Thron und Altar geschmiedet worden, das in der abendländischen Kirchengeschichte von den Königen und Kaisern des Mittelalters bis zu Wilhelm II. Eine verhängnisvolle Rolle gespielt hatte. Und ebenso im Christentum des Ostens, von den frühen Zaren bis zu Wladimir Putin und dem kriegsfreundlichen Moskauer Patriarchen Kirill. Aber ist es so einfach? Um das Ergebnis von Nicea vorwegzunehmen, der Kaiser hat sich nur teilweise und nicht auf Dauer durchgesetzt. Die Versammlung unterschrieb am Ende, was er ihr vorlegte, aber viele Bischöfe und Theologen behielten ihren eigenen Kopf, dachten weiter nach und bastelten an den verabschiedeten Dokumenten herum. Eine Kirche der Märtyrer und der glanzvollen Denker war allenfalls zur Anpassung bereit, aber nicht zur Unterwerfung. Freilich gab es, wie stets in solchen Verhältnissen, Hoftheologen, die ihren Brotgeber in den höchsten Tönen umschmeichelten. Eusebius von Caesarea, später erwarb er sich Ruhm als der erste Kirchenhistoriker, berichtete von der Eröffnungssitzung.
Und nun trat der Kaiser selbst mitten in die Versammlung, wie der Engel Gottes vom Himmel her, strahlend in der feurigen Glut des Purpurs und geschmückt mit dem hellen Schimmer von Gold und Edelgestein. Er sah sie alle mild mit freundlichem Blick an und hielt dann mit sanfter Stimme folgende Rede. Für schlimmer als jeder Krieg gilt mir der innere Zwist der Kirche Gottes. Meine Wünsche sind erfüllt, wenn ich finde, dass ihr alle eines Herzens seid und dass Friede und Eintracht unter euch allen herrscht.
Es dauerte nicht lange, da gerieten die verschiedenen Fraktionen der Bischöfe und ihre theologischen Berater in den gewohnten Streit. Es ging laut und absolut unbrüderlich zu. Ein Protokoll der Konzilssitzungen existiert nicht. Wir sind auch nicht darüber informiert, wie oft die Teilnehmer zusammenkamen. Wir wissen nur, dass eine von den Arianern vorgelegte Glaubensformel keine Mehrheit fand und dass am Ende der Kaiser auf irgendeine Weise für den erwarteten Konsens sorgte. Arius wurde verurteilt. Verschiedene seiner Aussagen wurden mit dem Anathema belegt. Wer sie vertrat, durfte sich nicht mehr Christ nennen. Und die Konzilsväter einigten sich auf jenes Glaubensbekenntnis, das mit einigen Ergänzungen heute noch im Gottesdienst gebetet oder gesungen wird.
Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Der ehrwürdige Text ist keine Erfindung der Konzilsväter von Nicea. Man griff auf Bekenntnisse zurück, die aus den frühen Taufliturgien bekannt waren. Neu war auf jeden Fall die Präzisierung des Verhältnisses zwischen Jesus Christus und Gott Vater.
Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater.
Griechisch hieß das Homoousios to Patri, dem Vater wesensgleich, und nicht Homoiousios, wesensähnlich, wofür die Arianer eingetreten waren. Im Grunde war es ein Streit um ein Iota gewesen, um einen winzigen Buchstaben. Böse Zungen wollten von einer Manipulation wissen. Konstantin habe einfach so lange abstimmen lassen, bis alle Abweichler verbittert abgereist seien. Begann hier etwa die spätere unglückselige Praxis, Andersdenkende auszugrenzen und zu verfolgen? Jedenfalls war die neue Eintracht nicht von Dauer. Bischöfe und Theologen, die dem Konsens von Nicea nur zähneknirschend und unter Druck zugestimmt hatten, betrieben bald wieder Propaganda für ihre eigenen Vorstellungen. Der Kaiser mischte dabei kräftig mit und schickte nach wenigen Jahren den aufrechten Athanasius in die Verbannung. Am Ende des kaiserlichen Lebens stand ein Arianer, von dem er sich auf dem Sterbebett endlich taufen ließ. Athanasius, mittlerweile Bischof von Alexandria, ging insgesamt 5-mal ins Exil und kehrte jedes Mal unbeirrt zurück. Der endlose Streit drehte sich natürlich wieder um das magische Wort Homoousios, dem Vater wesensgleich. Viele sprachen lieber von wesensähnlich, ohne den Sohn damit gleich zu einem bloßen Geschöpf herunterzustufen. Sage und schreibe, 14 Synoden suchten in den nächsten Jahrzehnten nach einer Kompromissformel. Vergeblich. Erst das Konzil von Konstantinopel 381, mehr als ein halbes Jahrhundert nach Nicea, brachte mit einem leicht umformulierten Bekenntnis eine gewisse Beruhigung. Dieses Credo nennt man das Niceno-Konstantinopolitanische oder auch das große Glaubensbekenntnis. 451, wieder ein folgenreiches Konzil, in Chalcedon, mit der zentralen Aussage, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch sei.
Nicea lehrt, dass zwischen Gott und Gott eine Beziehung ist,
stellt der Wiener Theologe Jan-Heiner Tück fest.
Chalcedon lehrt, dass zwischen Gott Sohn und uns Menschen eine Beziehung ist.
Die Probleme blieben. Es waren sogar noch mehr geworden. Skeptiker fanden viel zu viel griechische Metaphysik und alexandrinisches Denken im Christusbekenntnis. Wogegen man freilich einwenden konnte, ein leidender und sterbender Gott oder Gottes Sohn habe mit der ruhigen Vernunft philosophischer Systeme wenig zu tun. Gewichtiger erschien ein weiterer Einwand. Hatte das Credo von Nicea am Ende den Boden des biblischen Glaubens verlassen, indem es den Wanderprediger Jesus aus Galiläa zu Gott machte und dem Evangelium damit viel von seiner subversiven Kraft raubte? Nicht erst Befreiungstheologen des 20. Jahrhunderts stellten diese Frage. Kluge Rabbiner und Talmudlehrer entdeckten damals bei den Konzilsvätern eine fortschreitende Abkehr vom Judentum. Andererseits, musste nicht jeder christliche Beter bei den Anfangsworten des Credo »Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen«, an das Schma Jisrael denken? Das Glaubensbekenntnis, das jeder fromme Jude dreimal am Tag spricht?
Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Herr, ist einzig.
Und unterstrich die dann in Konstantinopel vorgenommene Ergänzung nicht die Zusammengehörigkeit der hebräischen Bibel und des christlichen Bekenntnisses?
Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der gesprochen hat durch die Propheten.
Das Glaubensbekenntnis von Nicea ist für die Kirchen Geschenk und Aufgabe zugleich und wird es bleiben.
Des Kaisers neuer Glaube. Das Konzil von Nicea vor 1700 Jahren. Sie hörten eine Sendung von Christian Feldmann. Es sprachen Sonja Beiswenger und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Die Wolke, Reich des Göttlichen, Transzendenten und ihr Geheimnis.
NDR Kultur.